Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Dazugelernt? Erfahrungen aus einem Vierteljahr Distanzunterricht. Dazu begrüßt Sie in dieser Campus-Ausgabe ganz herzlich Henning Hubert. Erinnern Sie sich an das große Hin und Her, ob wegen der steigenden Infektionszahlen die Weihnachtsferien um 2 Tage vorgezogen werden? Ein Vierteljahr ist das her. Für die allermeisten Schüler und Schülerinnen in Deutschland gehen nun 12 Wochen erneuter Distanzunterricht zu Ende. Denn die Bundesländer trauen sich, im 2. Corona-Lockdown ab kommendem Montag zumindest Wechselunterricht anzubieten. Und zwar als Normalfall für alle und nicht nur für die Grundschüler und die Abschlussklassen. Wir wollen ein wenig innehalten und bilanzieren, wie sich das Lernen verändert hat. Allein zu Hause, an Handy oder vor dem Laptop. Wie groß war der Aufwand für Technik und Selbstorganisation für Schüler, Eltern, Lehrer? Und was blieb denn inhaltlich eigentlich hängen? Bitte mit Ihren Anmerkungen unter der 008 00 4464 4464 oder per E-Mail an campus@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Dazugelernt: Erfahrungen aus einem Vierteljahr Distanzunterricht. Längst nicht jeder kam damit klar mit dem eigenverantwortlichen Lernen in Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer. Ablenkung war garantiert in den letzten 3 Monaten. Am größten war und ist die Verlockung direkt durch das Gerät, das nicht nur die Verbindung zum Unterricht herstellt, sondern auch rein ins Internet führt. Das Mobiltelefon mit all seinen Ablenkungen, immer zeitgleich nur einen Klick entfernt vom Lernstoff. Zocken oder Vokabeln, Instagram oder Quadratzahlen. Ständig neue Entscheidungen, die ab Montag nicht mehr so bohrend sind, weil man seine Online-Zeit radikal eindampfen kann, weil Schule wieder Schule ist in Präsenz. Mitmachen heute, und ich begrüße dazu herzlich Lorena Buller, bayerische Landesschülersprecherin der Mittelschulen. Hallo Frau Buller, Sie sind 16 Jahre alt und gehen in die 10. Abschlussklasse der Mittelschule in Höchberg bei Würzburg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Immerhin fand im Fernunterricht das Lernen auf Distanz auch in Videokonferenzen statt, ohne Masken. Haben Sie sich da denn als 10. Klasse angesehen oder war in der Regel nur die Tonspur, das Audio aktiviert bei den meisten Ihrer Klasse?
Bei uns waren tatsächlich nur die Kamera der Lehrer an und meistens alle Mikrofone auf stumm geschaltet, um auch Störfrequenzen zu umgehen. Aber wirklich nur, sobald man sich am Unterricht beteiligt hat, wurde das Mikrofon angemacht, aber Kamera habe ich wirklich keinen einzigen meiner Mitschüler gesehen.
Und warum haben Sie selber darauf verzichtet?
Weil ich es auch nicht so angenehm finde, und wenn es halt keiner macht, will man sich selber da auch selber nicht trauen.
Ich begrüße als Nächste in Annweiler am Trifels Anja Wildemann, Professorin für Grundschulpädagogik und zwar am Institut für Bildung im Kindes- und Jugendalter der Universität Koblenz-Landau. Hallo Frau Wildemann.
Hallo, ich begrüße Sie auch und auch den Rest der Runde.
Sie sind Mitherausgeberin des Berichts zur Umsetzung des Homeschoolings in Deutschland. Das war eine bundesweite Elternbefragung zu Homeschooling während dieser Covid-19-Pandemie. Wissen also viel über den Fernunterricht, viel über die Neu-, Jung- und Hilfslehrer daheim. Ausgefüllt wurden Ihre Fragebögen mehr als 4000 Mal bundesweit und ausgefüllt zu mehr als 80% von wem?
Von Frauen bzw. von den Müttern.
Zu 5% waren es beide Elternteile, Väter waren es zu 11% und dann Großeltern und andere dann noch viel geringer, ne?
Ja, genau.
Unter 1%. Also können Sie sagen, zusammengefasst insgesamt sind es 81% der Mütter, das sind diejenigen, die für das Homeschooling hauptverantwortlich sind. Hat Sie das überrascht?
Nein, es hat mich leider nicht wirklich überrascht. Also wir haben ja unsere Studie während des ersten Lockdown durchgeführt, wobei ich ziemlich sicher bin, dass das im zweiten Lockdown auch keine großartig anderen Ergebnisse geben würde. Es hat mich leider nicht überrascht, weil es sozusagen ja mit anderen Studien auch konform läuft. Aber es ist natürlich trotzdem ein erschreckendes Ergebnis.
Und ich begrüße als Letzten in Berlin den Direktor des Johann Gottfried Herder Gymnasiums Berlin-Lichtenberg. Hallo, Herr Wagner, Martin Wagner.
Einen schönen guten Tag, Herr Hubert. Schönen guten Tag in die Runde.
Sie sind Vorstandsmitglied im Interessenverband Berliner Schulleitungen e.V. 3 Monate Homeschooling, Herr Wagner. Was war denn das Hauptinteresse der Schulleitungen in dieser Fernunterrichtsphase?
Das Hauptinteresse war das Kindeswohl. Es geht darum, die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen, ihnen eine Perspektive zu geben, ihnen beiseite zu stehen in dieser Phase, in der sie selbst angeleitet lernen sollen. Das heißt, wir geben Angebote von der Schule, aber letztlich müssen die Schülerinnen und Schüler sehr viel selbst leisten. Und da gibt es dann auch die entsprechenden Schwierigkeiten, weil die Selbstlernkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern ganz unterschiedlich ausgeprägt ist.
Ein Aspekt unter 008 00 44 64 44 64, können Sie sich auch gerne dazu schalten bei uns, unser Telefon anrufen im Deutschlandfunk oder eine E-Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Ich nenne die Telefonnummer noch einmal: 008 00 44 64 44 64. Dazugelernt, Erkenntnisse aus einem Vierteljahr Distanzunterricht. Ja, Lorena Buller als Schülersprecherin. Auch in dieser Studie von der Frau Wildemann wurde darauf Acht gegeben, sind die Schüler, die Kinder jetzt motiviert in der Regel oder nicht motiviert? Das war die Mehrheit, die sagte eher wenig oder sogar gar nicht motiviert. Wie war denn das bei Ihnen, wenn Sie sich da umschauen in Ihrer Schule? Was nervte und was war cool?
Also natürlich hatte man den Vorteil, im Distanzunterricht seine gewohnte Umgebung zu haben, seinen eigenen Arbeitsplatz zu haben, keine Maske tragen zu müssen. Doch andersherum kommt dann natürlich eben das gewohnte Umfeld, was auch anregt dazu, andere Dinge zu tun und einfach mal die Videokonferenz weiterlaufen zu lassen. Das kam bei sehr vielen vor, würde ich behaupten, einfach weil auch der Unterricht vielleicht nicht mehr so interessant erscheint, wie er im Präsenzunterricht ist. Also da haben wir wirklich sehr viele unterschiedliche Meinungen bekommen, auch mit der Lernmotivation von den Lehrern auch. Teilweise wurden gar keine Videokonferenzen durchgeführt, sondern einfach nur Arbeitsaufträge. Teilweise aber auch nur die Hauptfächer, was bei mir auch so war. Und dann in den Nebenfächern vielleicht mal Arbeitsaufträge. Also da lief alles sehr unterschiedlich, aber es liegt halt auch sehr viel am Schüler.
Herr Wagner, als Schulleiter, deckt sich Ihr Eindruck auch mit den Schilderungen von der Frau Buller?
Also ich finde das sehr realistisch, was Frau Buller gerade gesagt hat. Es ist einfach die Frage, wie Dinge strukturiert werden. Einmal, wie sie von der Schule aus vorgegeben werden. Wir sind da einen ganz einfachen Weg gegangen und haben gesagt, wir haben ja einen Stundenplan und genau in der Zeit, in der normalerweise das Fach durchgeführt wird, sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit den jeweiligen Arbeitsinhalten beschäftigen beziehungsweise an Videokonferenzen teilnehmen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber die Situation ist natürlich eine deutlich andere, wenn ich als Lehrkraft auf 32 schwarze Bildschirme schaue und mir dann immer etwas einfallen lassen muss, um die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, an den entsprechenden Dingen teilzunehmen und Arbeitsaufträge tatsächlich auch umzusetzen. Also das ist schon herausfordernd für alle Seiten.
Herr Wagner, an dieser Stelle ist vielleicht mal nötig zu differenzieren. Die Videokonferenzen, das kann man sich vorstellen, das ist mehr oder weniger eine Präsenzstunde und dann der Ersatz von der Präsenzstunde. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Hausaufgaben, wie man sie früher kannte, zwischen zwei Schulstunden, und diesen EFAs, diesen Aufgaben, eigenverantwortlichen Aufgaben, die zu lösen sind? Was ist da genau der Unterschied?
Na, bei den Hausaufgaben hat man den großen Vorteil, dass man dann ja relativ bald wieder im Unterricht ist und Dinge auch besprechen kann. Und die eigenverantwortlichen Aufgaben, die werden nicht so schnell wieder besprochen, sondern in einem größeren Abstand. Es sei denn, es kann eine Aufgabe zum Beispiel auf eine Lernplattform gestellt werden, dort von den Schülern heruntergeladen werden und dann wieder in entsprechend bearbeiteter Weise hochgeladen werden. Und die Lehrkraft kann direkt darauf zugreifen und ihren Kommentar dazu schreiben. dann reicht es ja manchmal schon, wenn drunter steht, gut gemacht und an zwei, drei Stellen vielleicht deutlich gemacht wird, dass das nicht ganz passt, was als Antwort gegeben wurde, sodass der Schüler eine Rückmeldung hat. Das wäre vergleichbar mit einer Hausaufgabe, aber häufig ist es so, dass es dann doch etwas umfangreichere Aufgaben gibt, die dann der Schüler sich entsprechend eintakten muss zeitlich.
Frau Wildemann, und wenn Sie jetzt schauen, das haben wir jetzt ein paar Minuten lang das bilaterale Verhältnis Schule-Schüler besprochen. Wo kommen denn da jetzt eigentlich die Eltern als Ersatzlehrer rein ins Spiel? Im Idealfall gar nicht?
Ach doch, also das Hausaufgabenbeispiel ist ja ein schönes Beispiel. Wir haben es ja im Lockdown nicht mit klassischen Hausaufgaben zu tun, wie es sonst im Präsenzunterricht der Fall ist. Sondern Herr Wagner hat es, glaube ich, ganz gut geschildert. Es wurden unterschiedliche Formen umgesetzt. Einige haben synchron sozusagen unterrichtet, also 1:1 in der jeweiligen Stunde. Andere haben Materialien eingestellt oder Aufgaben eingestellt. Und insofern haben Eltern zum Teil auch noch verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel mussten Aufgaben auch ganz simpel ausgedruckt werden zum Teil, was manche Familien schon vor Schwierigkeiten gestellt hat. Oder Schüler und Schüler eben deutlich mehr begleitet werden bei der Bearbeitung der Aufgaben, weil die Aufgaben gegebenenfalls nicht selbsterklärend waren oder auch weil die Schüler und Schülerinnen noch nicht in der Lage waren, sich diese eigenständig zu erarbeiten oder vielleicht auch nicht nachfragen konnten. Wir hatten in der Studie ja zum Beispiel bei uns auch gefragt, wie viel die Kinder so untereinander Kontakt hatten in Bezug auf Aufgabenbearbeitung. Das war auch etwas erschreckend, dass das doch sehr gering war im ersten Lockdown. Also die Schülerinnen untereinander haben auch nicht ganz so viel miteinander kommuniziert. Insofern haben Eltern hier schon eine große Aufgabe bewältigt, weil sie tatsächlich in diesem Bereich des Lernens, des Aneignens sehr stark in die Lehrerrolle gedrängt wurden.
Mit welchen Erziehungsmethoden wurde da gearbeitet? Gab es da Rückfälle, Sanktionen, Fernsehverbot hieß es früher, heute wahrscheinlich YouTube-Verbot?
Die Eltern haben das zumindest in unserer Studie ganz hervorragend gemacht. Also großes Lob überhaupt an die Eltern, aber auch diesbezüglich. Die meisten Eltern haben tatsächlich ja mit einer positiven Verstärkung gearbeitet. Also die Eltern, ich kann das natürlich immer nur für die Eltern sagen, die wir jetzt befragt haben. Und es war sogar häufig so, dass Eltern versucht haben, die fehlende Freizeit auszugleichen. Denn die Kinder hatten ja auch keine Freizeit, also Sportangebote sind weggefallen, man konnte sich nicht treffen. Also alles, was sonst noch dazugehört, zum Alltag ist entfallen. Und das haben Eltern versucht, tatsächlich auch ein bisschen zu kompensieren. Zum Beispiel, indem zusammen gekocht wurde oder ein Film angesehen wurde. Also indem gemeinsame Aktivitäten, die aber deutlich als Freizeit markiert waren, angeboten wurden. Und das ist natürlich sehr positiv und das haben Eltern ganz vorbildlich gemacht.
Das klingt so ein bisschen nach Kumpelersatz. Am Dienstag sagte uns hier in der Campus-Sendung die Hamburger Bildungsforscherin, ihre Kollegin Ingrid Gogolin, im Distanzunterricht braucht es mehr Dialog und dringend eine Aktivierung des Gruppenlernens. Da wollte ich mal die Frau Buller fragen. Lernen Schüler am besten von Schülern, Freunde am besten von Freunden?
Ja, auf jeden Fall. Also das gegenseitige Helfen und miteinander kommunizieren hilft schon wirklich sehr, auch vor allem bei Aufgaben, die man im Normalfall in der Gruppe löst. Das fällt alles weg und das einzelne monotone Lernen fällt auf die Dauer auch sehr schwer. Da fehlt einfach dieser Zusammenhalt. Man kann mit seinen Freunden kommunizieren, man kann mit Mitschülern kommunizieren und man löst zusammen was. Das fehlt doch schon sehr.
Hatten Sie auch so wirklich eine Freude, dass Präsenzschule endlich wieder losging für Sie als Abschlussklasse ja dann recht früh?
Also irgendwo schon. Irgendwo hat man sich natürlich schon gefreut, dass man doch wieder in den geregelten Unterricht zurückkommt. Und auch wieder einen strukturierten Alltag hat. Das hat mir zum Beispiel sehr viel gefehlt im Lockdown und im Distanzunterricht, den geregelten Alltag mit. Ich stehe früh auf, ich gehe zur Schule, ich lerne was, ich mache was für die Schule. Das fällt im Distanzunterricht eben weg. Auf der anderen Seite waren doch schon Bedenken auch mit, was ist, wenn der Inzidenzwert steigt, was ist mit dem Hygienekonzept, was ist, wenn ich mich anstecke. Ich habe auch eine Risikogruppe zu Hause und da war doch schon leichtes Bedenken mit dabei.
Ja, und das wird sicher uns weiter begleiten ab Montag. Wir sind ja da alle gespannt, wie das wieder anfängt, wie sich Schule wieder anfühlt unter diesen Voraussetzungen. Corona ist ja nicht weg. Wie ist denn das, Frau Wildemann, wenn Sie mal schauen, was an Mangel detektiert worden ist durch die Eltern? Fehlt es an stressfreiem Feedback?
Ja, Feedback ist tatsächlich ein Thema der Eltern gewesen in unserer Studie. Herr Wagner hat das ja vorhin auch angesprochen. Wir haben aber ja unterschiedliche Formen des Feedbacks. Er hat jetzt ein etwas einfacheres Feedback angesprochen im Sinne von, ich gebe eine kurze Rückmeldung, um zumindest zu signalisieren, ich habe das wahrgenommen, dass du das gemacht hast, alles gut, weiter so in diesem Sinne. Das sieht man ja auch manchmal in so Einträgen in Schülerheften. Es gibt aber auch ein etwas dezidierteres Feedback, welches zum Beispiel im Präsenzunterricht natürlich in ganz anderer Form stattfinden kann, weil Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen in einem Raum sind und man auch sehr kurzfristig ein Feedback in der ganz aktuellen Situation geben kann. Hier war das zum einen natürlich verzögert durch die digitale Form des Feedbacks. Bei uns in der Studie haben Eltern aber auch kritisiert, dass es ihnen zu wenig Rückmeldung war. Ich habe schon die Vermutung, dass es jetzt im Laufe der Zeit etwas mehr geworden ist, dass Schulen daran auch etwas stärker gearbeitet haben als im ersten Lockdown, als alle etwas überrascht waren von der Situation. Nichtsdestotrotz, wir wissen eben, dass Feedback eine wichtige Rolle spielt, A, für die Motivation, die wurde ja vorhin auch schon angesprochen, aber natürlich auch, um erfolgreich zu sein im Lernen. Und deshalb ist das schon ein Bereich, der meines Erachtens noch ausbaufähig ist.
Ulrich Herzau schreibt uns per Mail, ich beobachte, dass bei meinen Neffen 9 und 12 Jahre alt der Distanzunterricht bisher ihnen mehr schadet als nutzt. Er sieht sie als Versuchskaninchen für kommende Generationen, sodass der Schultag inzwischen deutlich länger ist als vor der Pandemie. Ist auch eine Beobachtung von ihm, insgesamt keine gute Entwicklung. Wie ist denn das, Herr Wagner, diese Möglichkeiten? Feedback, das klingt jetzt erstmal so positiv. Man könnte auch sagen, jetzt ist die komplette Kontrolle möglich, ne? Indem ich sehr kleingliedrig schauen kann, was leistet der Schüler in so einem Abschnitt eigenverantwortliches Arbeiten. Der startet ja erstmal mit einem Ungenügend, weil er ja nichts geliefert hat. Er muss bringen. Er hat selber erstmal eine Bringschuld, oder?
Das kann man doch etwas anders sehen. Wir sind ja Pädagoginnen und Pädagogen in der Schule. Und das ist erstmal eine ganz wichtige Funktion. Und dass wir natürlich auch Fachkräfte sind, also in zwei Bereichen studiert haben, das ist natürlich auch wichtig, gerade am Gymnasium, dass entsprechende Fachkompetenz vorhanden ist. Aber wir haben nicht den defizitären Blick, dass wir sagen, jeder startet mit einer 6 und kann sich hocharbeiten, sondern es ist so, dass wir das erstmal sehr wohlwollend sehen und dass wir ja auch in der Bewertung entsprechend positiv herangehen. Das heißt, dass es gerade in dieser schwierigen Zeit, in der Schülerinnen und Schüler sich selbst organisieren müssen, nicht in erster Linie die Benotung im Mittelpunkt sehen, sondern dass die Schülerinnen und Schüler sich weiter mit schulischen Inhalten auseinandersetzen und dass sie ihre Kompetenzen steigern. Und da ist natürlich die Frage, wie gut sich jeder Einzelne organisieren kann. Und ich habe beispielsweise immer wieder das Signal gegeben, einmal in die Lehrerschaft hinein, aber auch den Eltern gegenüber ganz klar, wenn sie feststellen, dass ihr Kind entsprechend lange lernt, dann sagen sie, jetzt ist Schluss. Und dann gibt es eine Rückmeldung an die Lehrkraft, mein Kind konnte heute die Aufgaben nicht erledigen, weil es einfach zu viele andere Dinge zu tun hatte.
Also gab es dann bei Ihnen einen grundsätzlichen Austausch erstmal Eltern und Schule? Oder war es dann doch im Spezialfall nur?
Nein, das war öfter so, dass es einen Austausch gab, auch eine ganz klare Aufgabe für die gerade Klassenlehrerinnen und Lehrer. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil wir festgestellt haben, dass es wenige Schülerinnen und Schüler gab, die mit dem Lernen zu Hause nicht gut zurechtgekommen sind. Da haben wir ein Ampelsystem eingeführt und haben in den Klassen jede Fachkraft gebeten, die entsprechenden Eindrücke einzugeben, also nach dem Ampelsystem grün, gelb, rot. Rot dann, wenn kein Kontakt da ist, wenn sich also jemand nicht meldet, wenn er keine Ergebnisse abliefert über Wochen, dass man dann eben gezielt nachsteuert und sagt, Moment, da muss ja etwas passiert sein, irgendetwas, was nicht in Ordnung ist, wo wir unterstützen müssen.
Dann wird nachgehakt. Frau Buller, eine kurze Nachfrage bei Ihnen. Ich hatte am Anfang hier von stressfreiem Feedback geredet und Herr Wagner hat jetzt generell beruhigt, dass Pädagogen ja nun wohlwollend rangehen. Fühlen Sie sich auch jetzt sicher? Bei Ihnen geht es ja immerhin jetzt direkt aufs Examen zu oder wissen Sie nicht so genau, wo stehe ich denn jetzt?
Also wir hatten alle, und es wurde auch im Landesschülerrat, wo ich drin sitze, sehr diskutiert. Wir hatten alle sehr Angst vor der Notenjagd. Wir hatten Angst davor, wie es passieren, also wie es laufen wird, wenn wir die erste Woche in die Schule gehen und ab der zweiten Woche Noten machen dürfen, schriftliche.
Weil Sie nicht wussten, wo Sie stehen, so genau?
Ja, man wusste halt nicht genau, wie schauen die Noten vor dem Lockdown aus. Es waren ja nur 3 Monate, wo Noten gemacht werden konnten. Ich von mir selber wusste, dass es keine guten Noten sind. Wir wussten eben auch nicht, was genau im Distanzunterricht benotet wird. Und im Endeffekt wurden doch häufig Arbeiten benotet, die man hätte abgeben müssen.
Und die dann nicht kamen und dann zog sich die Note runter. Frau Wildemann, Noten rauf oder runter? Haben Sie da auch schon eine Spiegelung gekriegt durch Ihre Umfrage?
Also wir hatten in der Umfrage schon die Eltern gefragt, ob sie vermuten, dass ihre Kinder sich in ihrer Leistung verschlechtern würden, was sich ja dann in Noten auch zeigen würde. Da haben aber tatsächlich, also hat die Mehrheit der Eltern doch das eher nicht befürchtet. Man muss aber natürlich bei solchen Elternbefragungen immer sagen, wir haben auch ein bestimmtes Klientel von Eltern, die dann teilnehmen an solchen Befragungen. Das heißt, wir erreichen einige Eltern durch solche Befragungen auch nicht. Und das ist wichtig, mit dazu zu sagen. Nichtsdestotrotz, wir haben zum Beispiel, und das ist vielleicht nochmal in Bezug auf den Hörerkommentar, den Sie eben vorgetragen haben, sehr wohl auch festgestellt, dass Eltern beobachtet haben, dass sich die Lernzeit deutlich verlängert hat. Und das ist ja schon etwas, was Eltern natürlich auch Sorge bereitet. Deswegen habe ich die Anmerkung von Herrn Wagner auch als sehr positiv jetzt empfunden, dass er gesagt hat, also Eltern dürfen halt auch mal sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt reicht's und das auch zurückmelden. Das trauen sich Eltern ganz oft tatsächlich einfach auch nicht. Das kann ich auch nachvollziehen, weil so ein bisschen die Vorstellung herrscht, naja, die Lehrkräfte sind ja die Experten und Expertinnen, aber nichtsdestotrotz, die Eltern sind auch Experten und Expertinnen für ihre Kinder und dürfen halt auch mal sagen, so geht es einfach nicht.
Ihre Erfahrungen jetzt einbringen kann unsere Hörerin Frau Hamm aus der Nähe von Fulda. Sie hat die 008004464 gewählt. Hallo Frau Hamm, ich weiß von Ihnen, Sie sind Förderschullehrerin und haben 5 Kinder.
Ja, können Sie mich gut verstehen?
Sie sind in der Sendung.
Sehr gut. Ich wollte nur wissen, ob die Verbindung gut ist. Genau. Ja, ich arbeite als Förderschullehrerin seit 2,5 Jahren in der Inklusion an einer Grundschule, an 2 Grundschulen und habe schon 5 recht große Kinder, genau, die sich dann auch im Lockdown befunden haben.
Was sind denn Ihre Erfahrungen?
Ja, wir haben halt natürlich viele Erfahrungen sammeln können, auch vor allen Dingen mit dem digitalen Einsatz. Und also bezogen auf meine Arbeit war das sehr spannend, dass natürlich wie alle Grundschulen erstmal der normale Weg gegangen wurde, dass halt viele Sachen kopiert wurden, Briefe ausgeteilt wurden und oder per E-Mail verschickt. Und ich als Förderschullehrerin im Rahmen der Inklusion betreue ja dann zum Beispiel eben die Inklusionskinder oder auch schwache Schüler, die eh schon Schwierigkeiten hatten, Lernziele zu erreichen. Und da war das bei uns so im Team, also wir sind zu dritt an der Schule, dass wir von Anfang an relativ zügig entschieden haben, wir probieren alles aus. die Kinder vor Ort zu erreichen, zu Hause, über alle möglichen digitalen Medien, die uns einfallen, damit die auch gut lernen können. Ne? Weil sie sozusagen ja erst recht mit so Arbeitszetteln ohne zusätzliche Unterstützung nicht klargekommen wären. Und teilweise auch Elternhäuser natürlich, gerade von schwachen Schülern, die sind natürlich nicht immer, also es hängt häufig auch daran, dass natürlich Elternhäuser da sind, die entweder keine Zeit hatten oder weniger Bildungshintergrund vorhanden war, um Kinder zu unterstützen. Ja, und das war also insgesamt für mich zwar eine anstrengende Zeit, aber eine spannende Zeit, weil ich bin 47 Jahre und habe in der Zeit unheimlich viel digitale Erfahrungen sammeln können. Also ich besitze unheimlich viele Messenger jetzt und habe verschiedene Videokonferenz-Tools ausprobiert, weil sich ja da auch immer wieder Dinge änderten. Und ja, ich habe durchweg positive Erfahrungen gemacht, muss aber sagen, dass ich glaube, aus Förderschulsicht man weniger sich Stress macht mit diesem Normierungsdruck und Lernziel erreichen, weil man im Rahmen der Inklusion eh anders denkt. Also ich schaue mehr immer auch aufs Kind und sage, okay, was können wir heute lernen, wo kommen wir voran? Und ich habe ein Kind, was zum Beispiel einen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung hat. Und da waren wir einfach nur schon stolz, wenn der eben seinen Computer bedienen konnte. Und der konnte mich dann halt zweimal die Woche sehen und wir haben halt ein bisschen gerechnet. Da habe ich viel Lernsoftware dann auch über den Bildschirm geteilt. Das war zum Beispiel auch spannend. Oder wie man, ja. Also für mich war es eine spannende Zeit. Und ich habe eigentlich wirklich alle Schüler, die mir anvertraut waren, gut begleitet. Ja, und wir haben viel gelernt. Ich habe auch viel von meinen Jungs gelernt.
Und Sie waren, Frau Hamm, haben Sie ja jetzt auch angedeutet, da experimentierfreudig. Ich weiß vom Vorgespräch mit dem Herrn Wagner, dass er als Schulleiter nun auch die Plattform mal wechseln musste, weil das von der offiziellen vom Land Berlin überhaupt nicht funktioniert hat. Also ist man dann schon zufrieden mit, wenn es dann mal technisch steht? Ist das schon dazugelernt, wie wir unsere Sendung genannt haben, Herr Wagner?
Ich denke schon. Also wenn ich daran denke, wie wir im Frühjahr 2020 dastanden, dann haben wir sehr viel dazugelernt. Wir mussten ja innerhalb kürzester Zeit die Voraussetzungen schaffen, dass das schulisch angeleitete Lernen zu Hause überhaupt für 900 Schülerinnen und Schüler möglich ist. Und waren zwar einigermaßen vorbereitet, es zeigte sich aber, dass manche Dinge in der Belastung eben nicht funktioniert haben. Zum Beispiel, wie Sie schon gesagt haben, die Lernplattform, die einfach nicht den Anforderungen entsprach. Und dann mussten wir ganz schnell nachsteuern. Hatten dann allerdings den Sommer und den Herbst, um das tun zu können, die Infrastruktur nochmal neu aufbauen zu können, haben dann auch Unterstützung aus der Senatsschulverwaltung in Berlin bekommen, konnten zum Beispiel Laptops als Leihgabe für Schülerinnen und Schüler abgeben, für die Schüler, die von der Zuzahlung für Bücher und anderes befreit sind, und haben dann auch Angebote gemacht, jetzt in dem zweiten Lockdown, für die Schüler, die einfach zu Hause nicht zurechtkommen, dass sie im Computerraum lernen können. Natürlich mit Anleitung und dann auch mit Kontrolle, weil es bei denen häufig so ist, dass sie nicht zurechtkommen, dass sie also sich selbst nicht entsprechend motivieren können. Und dann muss man eben nachfragen, was hast du heute gemacht? Zeig's mal her, wo brauchst du Unterstützung? Schau mal, das müsstest du noch machen und so weiter. Das also, was Eltern leisten. Deswegen kann ich nur wiederholen, was Professor Wildemann vorhin gesagt hat, dass es nämlich ganz großartig ist, was die Eltern geleistet haben in dieser Zeit.
Dazugelernt, fragen wir in dieser Campus- und Karriereausgabe, machen jetzt mal eine kurze Musikpause. Erfahrungen aus einem Vierteljahr Distanzunterricht. Und Sie können sich gerne einschalten, entweder per E-Mail campus@deutschlandfunk.de oder per Telefon 008 00 4464 4464. Da Dazugelernt, Erfahrungen aus einem Vierteljahr Distanzunterricht bei uns in Campus und Karriere. Zwei E-Mails haben uns erreicht. Oliver Trunk schreibt, insgesamt ist meine Meinung, dürfen wir uns nicht zu sehr darauf versteifen, dass ihr alles perfekt machen könnt. Es ist eine Aufnahmesituation und es sollte klar sein, dass der Unterricht grundsätzlich wirklich nicht vergleichbar ist mit dem Präsenzunterricht in den Klassen. Nochmals, hier dürfen wir keine Perfektion anstreben und müssen wohlwollend benoten. Müssen benoten, okay. 13 mal gerade sein lassen, sein letzter Satz. Christiane Leistner schreibt, ich habe gerade das Glück, zwei Bildungssysteme vergleichen zu können. Eine Tochter geht gerade in Kanada in die 10. Klasse, die andere besucht die 11. Klasse eines bayerischen Gymnasiums. Hier Chaos, sehr kurzfristige Ankündigungen, Datenschutzprobleme, Serverabstürze. In Kanada, das ist natürlich alles besser, benutzen alle Schüler MS Teams. Auch zu normalen Zeiten werden Hausaufgaben darüber abgegeben, sodass ein nach den Weihnachtsferien von langer Hand geplanter Unterricht zu Hause darüber stattfand. Und zwar nach dem üblichen Stundenplan. Feste Kohorten gab es sowieso, jeden Tag dieselben Fächer wechselten zum Halbjahr. Warum habe ich das Gefühl, so Frau Leistner, dass man in Deutschland so überfordert ist? Könnten Sie das in Teilen mit annehmen, Herr Wagner? Sie haben den Überblick in Berlin als Gymnasialleiter.
Also sicher ist es so, dass nicht alles rund läuft und der Bürokratismus uns das Leben deutlich schwerer macht. Das ist sicher so. Und dass man in Kanada, mein Sohn war selbst ein Jahr, letztes Jahr in Kanada, dass dort manches doch etwas leichter geht. Und dass man sich nicht unbedingt so im Weg steht. Dennoch ist es so, dass wir hier viel dazulernen. Also ich finde es bemerkenswert, dass es auch den Behörden gelingt, auf die Erfordernisse einzugehen und dann tatsächlich nachzusteuern. Das heißt, wir haben in diesem Schuljahr wirklich sehr viel geschafft, haben also an vielen Stellen zum Beispiel Freiheiten bekommen in der Schule. Wir können Dinge selbst entscheiden. Wir entschlacken beispielsweise auch Unterrichtsinhalte in den schulinternen Curricula, weil wir sagen, das ist nicht so zu schaffen. Und es geht letztlich darum, dass die Schülerinnen und Schüler nicht Lernstoff erwerben im Rahmen eines Lernens mit dem Nürnberger Trichter, dass man oben etwas einfüllt, was dann in den Kopf geht, sondern dass Kompetenzen erworben werden sollen und dass man exemplarisch arbeitet. Und wenn das dann eben in dieser, wie der junge Mann vorhin sagte, in der Ausnahmesituation erfolgt, dann ist klar, dass man nicht alles, was man sonst in einem Schuljahr erreichen kann, in diesem Schuljahr schaffen kann. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen.
Frau Buller, jetzt schnuppern Sie ja auch so ein bisschen rein in so ein Landesbildungsministerium im Freistaat Bayern als Landesschülersprecherin für die Mittelschulen. Wenn Herr Wagner das Stichwort Bürokratismus verwendet hatte, merken Sie das auch oder sind Sie davon eigentlich noch befreit? Und wenn Sie in die 10. Klasse gehen, in der Nähe von Würzburg, haben Sie damit nichts zu tun?
Man kriegt schon relativ viele verschiedene Rückmeldungen. Manche sind zufrieden damit, manche finden es nicht gut, manche wollen, auch Politiker möchten, man soll doch die Kamera anmachen, die Schüler möchten das nicht, weil sie sich daran verletzt fühlen in ihrer Privatsphäre. Also es ist eine Ausnahmesituation wirklich und man kann wirklich keine einheitliche Meinung auch bilden.
Hier begrüße ich aus Trier anrufend Herrn Breit, der uns zuhört. Er hat die 008004464 gewählt. Hallo Herr Breit, Sie sind Lehrer an einer beruflichen Schule.
Ja genau, aber in der Oberstufe, also im gymnasialen Zweig, wo man allgemeinbildendes Abitur halt machen kann. Mhm.
Was ist denn Ihre Anmerkung?
Also kann ich voll bestätigen, diese Vielfalt kriegen wir ja auch mit eben als Kolleginnen, die Eltern sind. Wir haben uns sehr engagiert, also wir machen auch den Videounterricht zu den Unterrichtszeiten. Ich habe auch viel dazu gelernt, obwohl ich im IT-Bereich arbeite. Wir hatten vorher schon eine Lernplattform, das war nicht das Problem. Wir können auch zwischen den einzelnen Videoplattformen wechseln, das ist auch kein Problem mehr, auch vom Datenschutz her toleriert, erstmal bis Sommer. Aber was ich auch gemerkt habe, dazu gelernt, dass höchstens 40% gehen, was eben gesagt wurde, also eher noch weniger.
Was meinen Sie, 40% gehen von einem üblichen Lernpensum?
Also von dem, was ich im normalen Unterricht rüberbringe und was rüberkommen als Kompetenz ankommen kann und was im Online-Lernen geht. Also eher weniger als 40%. Und das musste ich auch erstmal lernen.
Und Sie sind selber schon IT-Experte. Was sagen Sie denn zu den Rückmeldungen? Wie bekommen Sie die von den Schülern?
Genau, das ist der Punkt, worauf ich, also was mir am Herzen liegt. Ich habe das Problem, dass ich auch vor eine schwarze Wand spreche. Also, dass ich wenig Videobilder, also keine Videobilder zurückkriege, sondern nur schwarze Bildschirme. Und wir haben es dann schon mal gemacht, also auch mit so einem sanften Druck zu sagen, hier für die Begrüßungsphase schaltet ihr euch mal mit dem Handy zu, da ist eine Kamera drin, da ist ein Mikro drin und dann sehen wir uns wenigstens mal 5 Minuten. Die Hälfte hat es gemacht und mein Eindruck war, die fanden es auch gut, sich mal zu sehen, weil die das untereinander, die Schüler, auch nicht machen. Das ist das eine. Das zweite ist, mir fehlt die Rückmeldung. Also ich habe die Hälfte der Schüler, die sich beteiligen, wo auch was zurückkommt, wo aber wenig Fragen zurückkommt. Und ich habe etwa die Hälfte, wo ganz wenig bis nichts zurückkommt. Ich habe verschiedene Formate schon ausprobiert. Ein Feedback über E-Mail, über ein Forum, also einen öffentlichen Chat-Beitrag. Also da kommt sehr wenig. Und ich habe dann auch schon mal so 3er-Breakout-Rooms gemacht, wo dann nur 3 Schüler unter sich sprechen. Da kam dann auch wenig bei rüber. Und das Letzte, was ich jetzt ausprobieren will, ist so Einzel-Breakout-Rooms machen. Also die Schüler arbeiten alle einzeln an ihrer Aufgabe. Und ich gehe dann rum, also virtuell rum, und schalte mich zu jedem dazu und frage mal hier, wie läuft's, wie geht's. Wo hast du Schwierigkeiten, wo stehst du überhaupt, weil ich habe den Eindruck, von der Hälfte, die sich nicht meldet, ist auch mindestens ein größerer Teil, der überhaupt den Anschluss verloren hat. Und dann mal fragen, hier, wo stehst du, was geht, weil ich die Hoffnung habe, dass es vielleicht in diesem Einzelgespräch geht. Also,
und Herr Breit, ist das dann Ihre Summe auch, dass es nur in der Präsenz dann geht, wenn man das beenden will, den Zustand, den Sie gerade geschildert haben?
Also wie gesagt, diese Einzelgespräche werde ich nochmal ausprobieren, so während der Bearbeitung der Aufgaben. Und der Unterschied zum Präsenzunterricht ist enorm. Also da traut man sich, Fragen zu stellen, da kann ich rumgehen, kann sehen, wenn jemand was programmiert, oh, da hängt's oder und kann nochmal was sagen oder jemand anderes, ein anderer Schüler stellt was vor, da geht das. Auch jetzt, wo ich mit meinen 12ern wieder Präsenz habe, mit Anlaufschwierigkeiten. Also der Übergang, so zu denken, wir kommen in die Präsenz und ist alles wie vorher, ist nicht. Also es hat jetzt 2 Wochen gedauert, bis man sich irgendwie wieder traut, was vorzustellen, was zu fragen, irgendwie lebendiger im Unterricht dabei zu sein. Also es geht nicht von heute auf morgen, selbst in der Präsenz.
Also ein langsameres Zurückfinden. Lockdown ist schnell gemacht, das Rauskommen sehr schwer. Herr Wagner, Sie haben da auch sicher gespannt zugehört. Der IT-Bereich entscheidet im Augenblick, wie gut eine Schule ist, ein bisschen?
Ein bisschen sicher schon. Es geht vor allem auch um sichere Übertragungswege, dann auch um die Datenleitung selbst. Also wie schnell sind die Übertragungen wie praktisch ist das alles organisiert?
Und was können die Informatiklehrer, ne?
Zum Beispiel, ja. Also wir haben auch noch andere Lehrkräfte, die sich da ganz stark engagieren. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie das tun. Und das vieles ermöglichen, was sonst so nicht gehen würde.
Hier kann sich einschalten Herr Wagner aus Sachsen-Anhalt, unser Hörer, Herr Huss. Guten Tag, Herr Huss. Als Vater, Ersatzlehrer, neue Lehrer, schalten Sie sich ein.
Ja, das ist fast richtig. Hallo zusammen in die Runde. Sehr fein. Ja, ich lege einfach mal los.
Genau.
Ja, wunderbar. Okay, also ich habe 2 Kinder, die sind auf dem Gymnasium, jeweils unterschiedliche Gymnasien. Und mein Eindruck ist da etwas differenzierter. Das ist sicherlich das Schicksal der Prozente. Es gibt sicherlich viele Schulen, die sich sehr viel Mühe geben. Und ja, ich will jetzt nicht abstreiten, dass sich die Schulen meiner Töchter auch Mühe geben oder nicht Mühe geben. Das Problem, was ich allerdings sehe, ist, dass sehr viele Lehrer nicht kompetent sind im Umgang mit digitalen Lernmethoden, in der Übermittlung und auch in der Handhabung. Schöne Beispiele sind, dass jeder Lehrer sein eigenes Portal verwendet, dass die Portale teilweise nicht funktionieren, dass der Lehrer nicht mitbekommt, wenn Schüler rausfliegen und dann 45 Minuten im Wartebereich sich aufhalten müssen und nichts mehr mitbekommen. Konferenzen beziehungsweise jetzt vor kurzem erst wieder eine Unterrichtsstunde mit dem Handy des Lehrers übermittelt und schaut mal hier auf die Tafel, dann wird das Bild über das Handy übertragen. Man sieht nichts, man versteht nichts. Ja, ich habe auch Homeoffice, ich kann das also, wenn meine Tochter dort am Rechner ist, definitiv mitverfolgen.
Also und ich wie ist denn das, Herr Huss, bei ja. Ihren Töchtern verfliegt dann auch die Neugier auf die Unterrichtsinhalte im Distanzunterricht?
Ja, das kommt immer auf die Tochter drauf an. Schon. Die Problematik ist natürlich, das Bild ist ausgeschaltet. Hier würde ich mir mehr Einheitlichkeit, aber sicherlich auch mehr, nennen wir es gerne, Druck an der Stelle wünschen. Denn diese Online-Kompetenz ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Ich selber arbeite remote mit vielen Leuten zusammen. Ich kenne die Problematik selbst in der Arbeitswelt, dass man seinen Bildschirm gerne ausschaltet, dass es Stille im Raum ist, wenn Fragen gestellt werden. Und wenn die Schüler das jetzt auch noch lernen, ideal alles Positive aus der Situation gezogen. Aber das ist jetzt die Schule, die an dieser Stelle diese Erwartung auch umsetzen muss an der Stelle und sagen, ja, wir haben eine Online-Präsentation. Und ich möchte, dass alle Kameras an sind. Dieses Thema erlauben einen verschwommenen Hintergrund. Da hat keiner das Problem, dass sein Schlafzimmer gefilmt wird. Und wenn ich das umsetze, bekommen die Schüler eine sehr Kompetenz für später übermittelt. Ungeachtet dessen, dass sie dann auch jetzt sicherlich genötigt sind, dem Stoff besser zu folgen.
Sagt Herr Huss, unser Hörer. Und ich gehe mal in unserer Gesprächsrunde noch mal zu Frau Wildemann als Bildungsforscherin. Was wissen Sie denn da eigentlich? Geht da dramatisch die Neugier, die Lust am Lernen gerade einen Bach runter?
Ach nein, das glaube ich nicht. Da bin ich irgendwie optimistischer als Ihre Frage das jetzt suggeriert. Also auch vor Corona haben wir motivierte und weniger motivierte Schüler und Schülerinnen gehabt. Und das wird auch nach Corona so sein. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich momentan gewisse Einflussvariablen, die sich auf die Motivation oder auf die Lust auch auswirken. Frau Buller hat zum Beispiel ganz am Anfang einmal geschildert, dass bei Ihnen oder in Ihrem Unterricht vor allem die Hauptfächer sozusagen über Videounterricht stattgefunden haben. Das ist ja auch ein Ergebnis unserer Studie. Im Primarstufenbereich war das noch stärker ausgeprägt, aber auch im Sekundarstufenbereich. Das ist schon etwas, was auch zur Motivation oder auch Demotivation gegebenenfalls beiträgt. Denn Schule und Unterricht setzt sich ja auch mehr zusammen als nur aus Mathematik, Deutsch und vielleicht noch Fremdsprachenunterricht. Und gerade auch so kreative Fächer, das war auch eine Frage, die wir gestellt haben, oder kreative Aufgabenformate haben kaum stattgefunden. Und ja, das ist natürlich schon etwas, was auch Motivation beeinflussen kann. Ich würde jetzt aber nicht so negativ denken und die Prognose äußern, dass jetzt nach Corona alles viel, viel schlimmer ist in Bezug auf die Motivation der Schüler und Schülerinnen. Das glaube ich nicht. Wir haben da immer schon ein ganz breites Spektrum gehabt. Das wird jetzt auch so sein. Nichtsdestotrotz haben wir sicherlich einige Schüler und Schülerinnen, die aufgrund der Situation auch weniger motiviert sind und auch weniger lernen oder gelernt haben, als wir es uns gewünscht haben. Ich glaube, es geht im Übrigen auch gar nicht um Perfektion und alles muss immer hundertprozentig funktionieren. Aber es geht ja darum, auch das hat Herr Wagner am Anfang angesprochen, nämlich Kindeswohl. Und Bildung gehört meines Erachtens zu Kindeswohl dazu. Also junge Menschen haben ein Recht auf Bildung. Und dafür ist ja Schule, Bildungsadministration, Lehrkräfte, also alle, die irgendwie daran beteiligt sind, auch verantwortlich. Und deshalb sprechen wir ja im Grunde genommen hier auch heute. um ja da so ein bisschen Resümee zu ziehen, was ist vielleicht ganz gut gelaufen, was können wir mitnehmen. Wir werden ja auch in die Zeit danach einiges mitnehmen. Es wird ja nicht alles wieder zurückgedreht wie vor Corona, sondern gerade der Aspekt der Digitalisierung wird weiterhin eine ganz starke Rolle spielen.
Da müssen wir mal konkret werden, Herr Wagner. Am Montag geht die Schule in Präsenz los. Heißt das, ich lasse meinen Laptop lieber zu Hause und nehme den College-Block wieder? Oder werden jetzt zigtausendfach die Handschriften an Nagel gehängt und man tippt nur noch, was man sich so selbst beigebracht hat? Oder also Medienkompetenz fand ja nun, glaube ich, auch nicht statt. Früher gab es mal einen Schreibmaschinenkurs, damit man sein Zehn-Fingersystem drauf hatte. Das wäre ja auch eine Vorschaltung gewesen. Also, Sie merken, jetzt ist so ein Wendepunkt und wie digital, wie internetreich wird der normale Unterricht in Präsenz?
Also zum einen wird es oder ist es ja schon so, wir haben ja schon etliche Jahrgänge mit an Bord, dass etliche Schülerinnen und Schüler ihr Tablet mitnehmen und ihre Notizen tatsächlich digital speichern. Und außerdem arbeiten wir ohnehin in der Regel nicht mehr mit Kreidetafeln, sondern mit Smartboards, also intelligenten Boards, die entsprechend auch mit dem Internet verbunden sind und verschiedene Präsentationen ermöglichen und da natürlich auch die Schülerinnen und Schüler einladen, mit ans Board zu gehen und Dinge dann auch deutlich zu machen. Also da hat sich schon eine ganze Menge getan. Ich wollte auch ganz gern nochmal auf den Vorredner eingehen, der deutlich gemacht hat, dass die Kompetenz der Lehrkräfte im Online- oder im digitalen Bereich wichtig ist. Das sehe ich auch so, das ist unbedingt wichtig und da ist die Schule dann auch gefragt. Das heißt, wir müssen, wir haben das auch schon getan, unsere Lehrkräfte schulen und da müssen wir natürlich auch weiterarbeiten. Das heißt, wir haben jetzt einen Prozess angestoßen, der sehr viel schneller jetzt funktioniert hat, als das ohne Corona der Fall gewesen wäre und werden diesen Weg auch weitergehen. Also da hat sich schon eine ganze Menge getan, wenngleich auch der Präsenzunterricht natürlich immer noch Präsenzunterricht ist und mit all seinen Vorzügen, dass man sich eben gegenseitig sehen kann, Mimik, Gestik auch wahrnehmen kann und direkt aufeinander reagiert.
Der fragende Blick in den Augen. Ne? Ja. Der Herr Bartsch, unser Hörer aus Berlin, schreibt, ich bin Lesepate für Grundschüler seit 8 Jahren, aufgrund meines Alters zurzeit in Präsenz nicht einsetzbar. Er schlägt vor, Lesepaten online einzelnen Schülern zur Verfügung zu stellen. Über dieses Medium kann man leseschwache Schüler unterstützen. Ingrid Schmidt schreibt uns, in der Schweiz hat man erst gar keine Schließung der Schulen während der Pandemie erwogen. Bis heute geht es mit den entsprechenden Maßnahmen. Ist ja in Frankreich auch so. Frau Gessner schreibt uns aus dem Vogtlandkreis, ich erlebe das Arbeiten einer Berufsschule für Förderschule als reine Katastrophe. Azubis, jede Tagesstruktur ist denen verloren gegangen. Sie sind unerreichbar. Lehrer passen ihre Aufgaben an die Zielgruppe nicht an. Kein direkter Kontakt mit den Azubis wird einfach nicht gemacht. Ich erlebe die Situation als unerträglich, gerade für Förderschüler. Und Frau Seiler schreibt uns, ich bin Lehrerin an einer Gesamtschule für Mathematik und Gesellschaftslehre mitten im Brennpunkt. Das heißt, wir haben viele schwache Schülerinnen und Schüler, die darüber hinaus wenig Unterstützung von ihren Eltern bekommen können. Dass der Unterricht in Präsenz natürlich nach wie vor die präferierte Variante ist, ist klar. Dennoch haben wir auch viele tolle Entwicklungen beobachten können. So Frau Seiler. Frau Buller, was war für Sie vielleicht abschließend? Sie stehen kurz vor Ihrem Examen. Dieses eine Jahr unglaublich viel dazugelernt oder war es doch ein Dürsten in das Schuldenken, wie wir es vor einem Jahr noch pflegen konnten, Frau Buller?
Es war sehr schwierig und wirklich sehr abwechslungsreich. Es hat ja schon vor einem Jahr angefangen mit der 9. Klasse, wo wir Prüfungen hatten, wo wir auch als Erste wieder zurück in den Präsenzunterricht sind. Aber man merkt doch auch jetzt, wo es auf die Prüfungen zugeht und in die 10. Klasse ging, dass doch sehr viel Unterrichtsstoff weggefallen ist und dass der Distanzunterricht so nicht weitergeführt werden kann, wie er bei uns stattgefunden hat, auch damals in der 9. Klasse. Und deshalb hoffen wir einfach, dass wir alle den Abschluss bestehen und alle mit einer guten Note auf jeden Fall rauskommen.
Herr Wagner, als Schulleiter, sind die Lehrer jetzt schon ferienreif?
Ja, also natürlich ist das eine Herausforderung, so zu unterrichten, aber insgesamt ist auch die Motivation da, mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Und gerade dadurch, dass ja jetzt auch andere Jahrgänge wieder in die Schule kommen, freuen wir uns natürlich darüber, dass wir die anderen Schülerinnen und Schüler auch wirklich wieder in Präsenz sehen und mit ihnen arbeiten können, auch wenn das nur im Wechsel ist. Das heißt, bei uns einen Tag kommen sie und am nächsten Tag arbeiten sie von zu Hause aus, weil wir nur mit halben Klassen arbeiten können.
Frau Wildemann, man hört auch viele im Feedback, viele Vorwürfe, so du hast deine Aufgaben nicht hochgeladen, wo sind die eigenverantwortlichen Aufgaben der letzten 3-4 Termine? Haben Sie sowas Versöhnliches? Wie kommt man da wieder ins Lot? Das war ja sicher keine Verweigerung und wenig oder gar kein böser Wille, oder?
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir dürfen nicht nur über technische Fragen sprechen, so wichtig die natürlich auch sind, sondern mit diesem ganzen Thema, die Digitalisierung verbindet sich ja auch etwas, wie funktionieren Beziehungen in diesem Kontext, wie funktioniert zum Beispiel Elternarbeit, wie bekomme ich Zugriff auf Schüler und Schülerinnen, und das ist etwas, wofür wir alle sensibel sein müssen, egal ob wir forschen, ob wir unterrichten, ob wir Eltern sind oder eben Schüler und Schülerinnen. Und das ist etwas, wo man sich, glaube ich, ganz gut treffen kann.
Dazugelernt, Erfahrungen aus einem Vierteljahr Distanzunterricht. Mit dabei waren zuletzt zu hören Professor Dr. Anja Wildemann vom Institut für Bildung im Kindes- und Jugendalter der Universität Koblenz-Landau, Lorena Buller, bayerische Landesschülersprecherin der Mittelschulen, und Martin Wagner, Vorstandsmitglied im Interessenverband Berliner Schulleitungen und Direktor des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums Berlin-Lichtenberg. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hubert. Nach uns Corso heute mit Anja Buchmann und Rap in der Bundesstadt Bonn. DP im Gespräch.